Die Herrlichkeit des Herrn soll über uns sein. Halleluja. Herr, die himmlischen Heerscharen, die kamen Weihnachten und die sagten, Ehre sei Gott in der Höhe. Und genau das, exakt dieses möchten wir tun, Herr Jesus. Wir möchten dich loben und preisen. Anbetung sei dir. Halleluja. Du bist würdig. Du bist würdig zu nehmen Lob, Preis, Ehre und Anbetung. Halleluja. Die Engel Gottes, die haben keine Ruhe. Die vier Lebewesen, die gehen auf und ab. Das, was im Himmel geschieht, das soll auch hier unten auf Erden geschehen. Einfach hier unten sich reflektieren. Die Herrlichkeit des Herrn. Halleluja, halleluja. Wir wollen Gott loben und preisen. Geschwister, ich denke, wir sind noch nicht so weit. Lasst uns Gott loben. Lasst uns preisen. Jeder in seinen Worten. Jeder mit seiner eigenen Stimme. Alles, was in mir ist. Lobe den Herrn. Halleluja. Noch einmal. Hast du Grund zum Danken? Und du kannst vielleicht gerade da, wo du stehst, für irgendetwas ganz speziell danken. Danken für die lieben Menschen, danken für die Gemeinde, danken für den Pastor, danken für den Bruder, danken für die Schwester, danke für die Regierung, danke, auch wenn die nichts alles so gut und vollkommen macht. Danke, danke, dass es uns noch so gut geht, dass wir Heizung haben, dass wir nicht frieren müssen. Danke, Herr, du hast vielleicht Arbeit hast, Grund zum Danken. Wir haben Grund zum Danken, dass ich gesund bin. Oder wenigstens halbwegs gesund bin oder dreiviertel gesund bin oder 98% gesund bin und nicht so krank bin wie die oder jene oder nicht in der Todesklinik in Kalkutta liege. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für das, was du an mir getan hast. Lass uns einfach anfangen, so ganz spontan. Es sollte so zack, 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 da und dort Dankeschön zum Himmel klingen und Dankeschön aufsteigen. Dankopfer zum Vater aufsteigen. Wer macht? Lass uns anfangen. Danke, Herr. Halleluja. Preis dem Herrn. So, lasst uns weiter preisen. Einfach in der Anbetung bleiben, in dieser Dankeshaltung bleiben. Ich denke, das ist ein ganz guter Gedanke, was wir heute Abend gehört haben. Ich möchte euch ermutigen. Danke alle Zeit für alles. Lob und Dank. Und versuch's mit Danken. Vielleicht hat's mit Bewerbung nicht geklappt. Vielleicht hat's mit Geld nicht geklappt. Vielleicht hat's mit guten Worten nicht geklappt. Mit Danken. Halleluja. Ich möchte über das Gewicht deiner Worte sprechen. Worte sind Mächte, das haben wir schon gewusst oder entdeckt oder habe schon immer wieder gepredigt, eines meiner Lieblingsthemen auch, positives Denken. Ich predige gern über das Positive, denn ich habe gemerkt, was es bedeutet, positiv gepolt zu sein. Ich lese eine Bibelstelle mit euch, nur eine Zeile jetzt mal vorerst, aus Johannes Kapitel 6, Vers 63. Johannes 6, Vers 63, Jesus sagt, die Worte, die ich spreche, sind Geist und Leben. Die Worte, die ich spreche, sind Geist und Leben. Geist ist es, was Leben bringt. Leben bringt Leben. Und Jesus sagt, ich spreche die Worte des Lebens und die Worte des Geistes. Und wenn ich rede, redet Geist und Leben. Die Worte, die ich sage, ist Geist und Leben. Vater, ich danke dir, dass du uns heute Abend segnest und lass, dass diese Worte mächtig sein möchten und dass diese Worte etwas bewirken in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt hier bei uns, in unserem Unterbewusstsein und in unserem Bewusstsein, Herr. Dass diese Worte etwas auslösen. Deine Worte und die Worte, die du sprichst, sind Geist und Leben, sind mächtige Worte, sind schwere Worte, sind gewaltige Worte, Geist und Leben sind die Worte, die du sprichst. Und deshalb, ich bin begeistert vom Evangelium, ich bin begeistert von der guten Nachricht, die wir hier heute Abend weitergeben dürfen. Segne dein Wort, Herr. Amen. Die Sprache des Menschen ist das Größte, was der Mensch hat. Und das ist, was uns vom Karnickel unterscheidet, vom Hund unterscheidet. Der Hund kann nur Wauwau sagen. Oder der Vogel kann ein bisschen piepsen. Aber wir Menschen, wir haben das Charisma, die Gabe Gottes, dass wir sprechen können, dass wir uns ausdrücken können. Und Sprache ist uns angeboren. Wir lernen nicht sprechen. Das Sprechen bekommt schon das Kind in der Wiege, so wie ein Vogel fliegen. Dass das Fliegen in sich hat, also einfach das gehört zu seiner Mentalität, da hat die Flügel und da weiß, ich muss sprechen. Und wir haben die Zunge zum Reden. Das ist uns gegeben, so wie ein Kuckuck schreit. Das muss er nicht lernen, das muss er nicht zur Uni gehen und noch Kuckuck studieren oder so weiter. Das hat er schon in sich. Das liegt also in seinem Schnabel, das liegt irgendwo in einer Gene irgendwo drin. Oder wie die Nachtigall singen kann oder der Fisch schwimmen kann oder das Pferd rennen kann. Also das liegt schon im Menschen drin.
diese Sprache, das ist eine Gabe Gottes. So wie die Henne die Gabe, Eier zu legen hat, so hat der Mensch die Gabe des Sprechens. Ist also eine angeborene Sache, und das werde ich diesen Beweis antreten. Die Wissenschaftler kommen erst jetzt so langsam auf die Spur, was wir schon lange alles wissen, aber das macht nichts. So, das liegt drin. Wir haben ein Gen, das für Sprechen verantwortlich ist. Aber mit dem Gen hat noch ein Problem auf sich, aber das nachher später. Kinder haben schon die Sprache in sich. Schon vor allem die Struktur der Grammatik. Das lernen die nicht. Und wir müssen auf die Uni gehen und studieren die Sprache Linguistik. Ich habe gesagt, für dich wird es ganz gut sein. Mach also Notizen, wenn du willst, und so weiter. Ist ganz wichtig. Wir haben das Programm, wie man Worte bildet und so weiter. Das liegt in uns. Es gibt natürlich Sprachen, die du sagst, ja, so viele Sprachen. Es gibt gar nicht so viele Sprachen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass eigentlich alle Sprachen, diese 6000 Sprachen, die wir zurzeit etwa haben, dass alle 6000 Sprachen auf etwa 20 Stämme zurückgehen. Das ist alles. Auf 20 Stämme. Und jemand hat einmal festgestellt dieser Tage, dass in der nächsten Hälfte unseres Jahrhunderts die Hälfte der Sprachen verschwinden wird. Die Hälfte der Sprachen verschwinden. Also das heißt, wir haben schon so viele andere Sprachen gehabt in der Vergangenheit. Wenn ich in Zungen bete, bete ich nicht immer vollkommen perfekte Sprache. Ich bete auch Sprachen, die es schon gar nicht mehr gibt. Warum? Weil der Heilige Geist gibt auszusprechen, wie er es will. Und wir reden manchmal unterbewusst bestimmte Wahrheit. So, was für eine Wirkung haben unsere Worte? Die Worte eines Dichters sind anders als die Worte eines Viehtreibers. Also sind anders. Aber Worte sind Mächte, egal wer spricht. Wenn der Hirte seinen Schafen zuruft, seine Schafe verstehen seine Sprache. Wenn er jemand anders zurufen würde, hat er keine Autorität. Wenn er Menschen zurufen würde, in der Art und Weise, wie er seinen Schafen zuruft, würde es keine Wirkung haben. So, man hat immer Spezialgebiete. Der Mensch hat für seine Sprache Spezialgebiete. Die Worte eines Starken. Ich denke, die Worte eines Goliaths hat bei den Israeliten in Angst und Schrecken versetzt, wenn wir die Geschichte vom Goliath lesen. 40 Tage lang. Wo ist euer Gott? Schon allein diese Worte. Wo ist euer Gott? Das sind so satanische Worte, teuflische Worte. Wo ist jetzt Gott? Wo hilft er jetzt? Warum hilft er jetzt nicht? Warum greift er nicht ein? Warum passiert nichts? Warum fällt nicht Feuer vom Himmel? Warum passieren nicht Zeichen und Wunder? Die Gott in Frage stellen soll. Fragewörter. Anstatt, so spricht der Herr. Klingt schon ganz was anderes. So spricht der Herr. Dieser Goliath hat das Volk Israel erschreckt, schockiert, bis der David kam aus der Wüste mit dem Wort Gottes erfüllt und sagt, wer ist dieser Unbeschnittene? Das klingt schon ganz anders. Wer ist dieser, der sich da so frech auflehnt und unser Volk, unser Gott lästert und so weiter? Ich will zu ihm hingehen. Und dann du kommst zu mir mit Speer und Spieß und Waffen und so weiter, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Du siehst, der Name Gottes, richtig ausgesprochen, richtig buchstabiert, hat eine ganz gewaltige Wirkung. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Die Juden wussten nicht, wie Gott heißt. Und das ist das Problem. Die meisten Leute wissen heute gar nicht, wie Gott heißt. Ich denke, der Moses am brennenden Busch, wir haben diese Tage die Predigt gehabt, am brennenden Busch, der wusste nicht, wer bist du? Herr, ich bin, der ich bin. Ich bin der daseinende Gott. Gott muss sich wieder vorstellen. Man muss sich vorstellen, Jahrhunderte glaubt man an Gott und man weiß nicht, wer Gott ist. Und bis heute, der Jude kann den Namen Gottes nicht ausschreiben. Da macht er bei, wenn er Gott schreibt, macht er G, Haken und dann TT. Oder Jahwe, dann hat er auch Probleme. Der weiß nicht, wie Gott ausgeschrieben wird. Aber ich weiß, wie Gott heißt. Soll ich dir sagen, wie Gott heißt? Und du sollst ihn Jesus nennen. Und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Mein Gott heißt Jesus. Halleluja. Mich interessiert Jehova nicht und Jahwe nicht und alle die anderen Namen interessieren mich. Die helfen mir auch nicht. Aber Jesus hilft mir. Jesus im richtigen Moment richtig buchstabiert. Das bewirkt Wunder. In meinem Namen, wichtige Worte, schwerwiegende Worte, gewichtige Worte, in meinem Namen Teufel vertreiben. Ist das nicht gewaltig? Du musst nur Jesus sagen und schon rennt der Teufel. Da musst du gar nicht so viel beten. So viele Menschen beten viel, viel, viel zu viel. Die sollen den Namen Jesus gebrauchen, viel mehr passiert es. In neuen Sprachen, Du musst gar nicht lernen, Chinesisch zu sprechen. Du musst nur Jesus rufen und dann den Mund aufmachen. Und dann kommt es in der Sprache, wie der Geist gibt, auszusprechen. Der Heilige Geist wird eröffnet, der Heilige Geist wird gerufen, der Heilige Geist tritt ein, der Heilige Geist lässt was geschehen, wenn wir Jesus buchstabieren. Ohne Jesus kommt der Heilige Geist nicht. Ohne Jesus hat der Heilige Geist bei uns nichts verloren. Ohne Jesus wirkt der Heilige Geist überhaupt nicht. Deshalb der Name Jesus. Oder für Kranke. Die beste Medizin ist nicht Penicillin oder Baldrian oder was weiß ich was. Die beste Medizin, das ich dir geben kann, ist J-E-S-U-S. Halleluja. Jesus, das ist die beste Medizin. Das ist die Salbe in Gilead, wovon der Prophet gesprochen hat. Heilt alle Wunden. Der Name Jesus. Worte eines Glaubenden, der sich auf Jesus verlässt. Egal was passiert, egal was geschieht, in meinem Namen werden sie dieses und jenes tun. Jesus sagte, die Worte, die ich sage, also das, was er sagt, sind Geist und Leben. So einfach. Die Worte, die ich sage, sind Geist und Leben. Und Jesus sagt, jetzt, heute, wir sind Botschafter an seiner Stadt. Wenn heute Abend Jesus in dir ist und wenn du im Namen Jesu redest und im Namen Jesu etwas tust und im Namen Jesu etwas unternimmst, dann bist du ein Botschafter an Gottes Stadt, an Christi Stadt, an der Stadt des Heiligen Geistes. Dann passiert etwas. Manche Worte haben mehr Gewicht, manche weniger, das ist aber egal. Also aber der Name Jesus funktioniert immer. Es kommt immer auf den Sprecher an, wer spricht jetzt? Wie steht er zu Jesus? Da denke ich nur an die 7 Priestersöhne, die Söhne des Kephas. Teufel, fahr aus im Namen Jesu, den Paulus predigt. Weißt du, so ein Dreieck da irgendwo von Ferne. Dann sagt der Teufel, also hör mal, oder hört mal, Brüder. Also von Paulus wissen wir und kennen wir, den sind wir schon mal begegnet. Jesus kennen wir auch. Aber wer seid ihr? Wenn du nicht in Jesus bist, bist du machtlos. Ich komme im Namen des Herrn, sagt David zum Goliath. Also deine Probleme, die können noch so groß sein, noch so mächtig sein. Wenn du sie im Namen Jesu angehst, die platzen auseinander. Deine Probleme lösen sich, wenn du im Namen Jesu angehst. Du solltest also viel mehr diese machtvolle Jesu, den machtvollen Namen Jesus buchstabieren. Auf den Inhalt kommt es an. Unser Leben ist wie ein Gefäß, wie ein Container oder wie eine Schachtel, egal was es ist, wie eine Box. So, das ist, auf den Inhalt kommt es an. Ist Jesus in uns? Halleluja. Ist Jesus in dir heute Abend? Dann kannst du wichtige, heilige, starke, gewaltige Worte sprechen. Ist er nicht in dir? Dann bist du ein hohler, ein hohles Gefäß, eine alte Schachtel oder sonst was, aber nicht mehr. Wenn Jesus nicht in dir ist, deshalb Christus in uns, die Hoffnung für alles, was passiert. Christus in uns, das ist der Schlüssel heute Abend. Auf den Inhalt kommt es an. Was ist in meinem Leben drin? Jesus, ist er wirklich drin? Wie viele ihn aufnahmen? Johannes 1, Vers 14, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden oder das Reich Gottes zu empfangen. Jesu Worte waren gefüllt mit Geist und Leben. Alles, was er gesprochen hat und alles, was er in dir spricht. Weißt du, dieser Jesus in dir, was er tut, was er dir zeigt, was er dir offenbart, was er dir vermittelt. Wenn du diese Stimme Jesu in dir hast, die Stimme des guten Hirtens. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Das ist so wichtig. Nicht nur, du kannst auch so bitten, was du willst, aber ob du es kriegst, ist eine andere Sache. Aber wenn seine Worte in dir bleiben, die Worte, die ich sage, sind Geist und Leben. Also mächtige Worte. Oder wenn Jesus nicht in dir ist, ist alles nur Bluff und Blabla und wow, wow. Das ist alles. Bist nicht besser wie ein Dackel um die Ecke. Kannst gut piepsen, aber mehr nicht. Aber wenn Jesus in dir ist, dann sprichst du, egal ob laut oder leise. Manche Leute denken, die müssen laut sprechen. Jesus war nicht immer laut. Er war auch manchmal ganz leise. Und man wird seine Stimme nicht auf der Gasse hören, heißt es vom Propheten einmal. Aber seine Worte waren Offenbarungen. Was er sprach, da hat er woanders hergenommen, aus der unsichtbaren Welt. Er sprach Worte, er sprach Wahrheiten, die hauten ein wie der Blitz. weil er Leben sprach. Er sprach aus dem Leben heraus. Er sprach nicht Theorie. Er sprach nicht irgendeine Philosophie. Er verkündigte nicht eine Religion. Er verkündigte nicht irgendwelche frommen Sprüche oder hat nicht was nachgekaut oder was wiederholt, was die Schriftgelehrten schon irgendwo mal aufgeschrieben haben. Nein, er hat Offenbarungen, Inspiration, Motivation, Worte aus der anderen Welt genommen und vermittelt. Aus der unsichtbaren Welt. Als wenn er schon alles gesehen hätte, alles gehört hätte. Seine Worte waren voller Leben. Das sind Worte, die Wirkung hatten, die, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Jesus hat nie einen Menschen Sünder genannt. Das ist interessant, studiert deine Bibel. Er hat nie einen Menschen Sünder genannt. Er hat Sünde gegeißelt, aber er hat keinen Menschen Sünder genannt. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das hat er den Frommen erzählt, den Pharisäern erzählt. Und da ging einer nach dem anderen nach Hause, ganz schnell. Oder seine Worte, als sie gefragt haben, in welcher Vollmacht, in welcher Autorität lehrst und predigst du da, hat er gesagt, hört mal, Brüder, ich kann mir Jesus gut vorstellen, er war so ähnlich wie ich. Ja, der war nicht besser und nicht schlechter wie ich. Der war genauso wie ich. Die Bibel sagt, er wurde an Gebeten erfunden, genauso wie jeder andere. Der musste sogar mit einem Kuss verraten werden, dass er das ist. So, die Menschen haben, er war so ein durchschnittlicher Bürger in Judäa damals. Also nichts Außergewöhnliches. Der musste also verraten werden. So wie, er war einer wie du und ich. So, wir können uns alle in Jesus identifizieren und finden uns bei ihm wieder. Dann sagt er, hört mal, fragen die Pharisäer, sag mal Jesus, in welcher Vollmacht lehrst du? In welcher Kraft wirkst du da und predigst du da? Dann sagt er, hört mal, ich habe eine Frage. Sagt mir zuerst die Antwort, die ich euch stelle, gebt mir die Antwort, dann werde ich euch auch antworten. Dann sagte, war die Taufe des Johannes von Gott oder Menschen? Und wisst ihr, was sie gesagt haben? Die wussten ganz genau, wir wissen es nicht. Die haben sich blöd gestellt. Wir wissen es nicht. Aber Jesus sagt, und genau, weil ihr mir es nicht sagt, sage ich es euch auch nicht. Wir wissen es nicht. Du siehst also, Jesus hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Worte, die ich sage, die sind nicht ersponnen, ersonnen, sondern die sind aus einer anderen Wirklichkeit, die haben Tiefgang, diese Worte. Seine Worte waren voller Aussagekraft. Er hatte was zu sagen den Menschen, wenn er sprach. Und deshalb diese Gleichnisse, egal welche, verlorener Sohn oder mit dem Groschen, jeder oder Seemann, oder egal was für Gleichnis er da genommen hat, egal welche Predigt er gehalten hat, seine Worte hatten Sinn. Egal, wenn er sagte jetzt, Petrus, hör mal, fahr hinaus auf das Meer und mittendrin am See wirft dein Netz aus und du wirst einen Fang machen. Der wusste ganz genau, wo Fische sind. Der wusste ganz genau, wo wie man Kirchensteuer bezahlt. Der wusste alles ganz genau, weil er wurde vom Geist geleitet. Seine Worte waren Geist. Und deshalb, die Worte, die ich sage, sind Geist und Leben. Er sagt, Petrus, wirf den Haken aus und dein Angelhaken und der erste Fisch, den du fängst, machst Maul auf, da liegt die Münze und mit der bezahlst du deine Kirchensteuer. Nur als Beispiel. Oder gebt ihr ihnen zu essen. Der hat ganz anders gerechnet, wie die Menschen, wie sogar die Gläubigen gerechnet haben. Ja, wir haben nur so viele Denare bei uns. Ja, gebt ihr die 5 Brot und die 2 Fische. Das reicht vollkommen aus. Seine Worte waren Geist und Leben. Und was er sagte, stimmte. Er sagte, die Stadt Jerusalem, der Tempel, da wird kein Stein auf den anderen bleiben. Und was ist passiert? Der Tempel wurde dem Erdboden gleich gemacht und 30, 40 Jahre später, da war kein Stein mehr auf dem anderen. Passierte. Ihr werdet zerstreut werden in alle Nationen, alle Völker. Passierte. Seine Prophetien gingen in Erfüllung. Was er sagte, das sprach er mit Autorität. Seine Worte kamen aus dem Herzen Gottes, vom Thron Gottes. Dort hat er sie alle gehört. Er sagt, ich tue nichts von mir. Alles, was ich beim Vater sehe, das verkündige ich euch. Das heißt, alles, was ich in der unsichtbaren Welt erfahre, was ich in der unsichtbaren Welt wahrnehme, was ich dort registriere, das verkündige ich euch. Ich bringe nicht von mir. Worte, die aus dem Mund Gottes gehen. Seine Worte hatten Gewicht, weil er immer die Wahrheit sagte. Sag du immer die Wahrheit. Das schlägt durch. Sag du immer die Wahrheit, was wirklich wahr ist. Was du wirklich wahrnimmst. Und was du weißt, was Wahrheit ist. Aber weißt du, was wir machen? Wir reden so schön um die Wahrheit wie Katze um heißen Brei rum. Ja, und so und so weiter. Sag die Wahrheit. In deinen Entscheidungen. Und vielleicht stehst du vor einer Entscheidung, duckst nicht so viel rum, sagst so, Das ist so ein Bastel, macht einen Punkt und sagt, könnt ihr das auseinandersetzen euch mit der Wahrheit. Jesus hat einfache Worte gesprochen, aber starke Worte. Worte, die wahr waren, die verständlich waren, die sehr einfach waren, die sehr praktisch waren, die sehr nachvollziehbar waren. Er hat, ja, einfache Worte gesprochen. Er hat ein Konzept gehabt in allem, was er sprach. Was ich bei Gott, meinem Vater sehe, das verkündige ich euch. Er hat immer mit Gott übereinstimmt. War mit Gott in Übereinstimmung, im Einklang mit Gott. Er hat den Menschen nicht nur Informationen gegeben. Wir denken manchmal, Information ist alles. Die Predigt, die du hier am Leopoldplatz hörst, ist auch nicht eine Information. Du denkst manchmal mal so und ich springe manchmal auch da und dort, weil der eine braucht das und der andere braucht jenes. Und jeder kommt hierher und jetzt kommt's und jetzt kommen die Leute und beschweren sich. Ja, das habe ich heute Morgen gebetet, habe ich gedacht und darüber haben wir gesprochen. Und er sagt es in der Predigt. Ich lese nicht Gedanken. Hab keine Sorge, so gescheit bin ich nicht. Das habe ich noch nicht gelernt, Gedanken zu lesen. Aber der Heilige Geist weiß, was in euch vorgeht, was in mir vorgeht, was in uns vorgeht. Und der Heilige Geist deckt auf und der Heilige Geist deckt zu. Und dann bist du überrascht. Mensch, das hat mich bestätigt. Das hat mir Antwort gegeben auf meine Fragen. Ich möchte Gottes Botschaft verkündigen. Und die Gottes Botschaft ist Geist und Leben. Das ist Gottes Botschaft. Jesus, er kam, bekam seine Information vom Thron Gottes, aus der Herrlichkeit Gottes. Er hat immer positive Worte gesagt. Sag mir irgendein negatives Wort, das Jesus sagt, nur zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, da war er immer negativ. Aber sonst zu seinen Jüngern war er immer positiv. Zu den Menschen draußen war er immer positiv. Zu den Kranken war er immer positiv. Kannst du mir eine Stelle sagen, wo Jesus sagte, ich heile dich nicht, ich habe kein Interesse, dich zu heilen? Und selbst wenn er kein Interesse hatte oder keine Veranlassung hatte zu heilen, hat es doch getan, weil es nicht anders konnte. Weil es Gottes Wille war, Heilung oder Befreiung oder was es auch war. Er kam aus der Ewigkeit. Er sprach ewige Wahrheiten. Starke, mächtige Worte sind immer ewige Wahrheiten, universelle Wahrheiten, jenseitige Wahrheiten, Wahrheiten, die nicht für diese Erde, sondern für die Ewigkeit geschaffen und gemacht worden sind. Seine Botschaften waren direkt von Gott. So spricht der Herr. Den Alten ist gesagt, ich aber sage euch. Was für machtvoll das Wort. Jesus war also anders als die alten Rabbiner und die ganzen Lehrer. Sein Bericht, was er über Gott lieferte, das war aus erster Hand. Er sah und er verkündigte. Er sah und er verkündigte. Er fantasierte nicht über Gott. Es könnte sein. Manchmal so bei Prophezeiungen oder Erkenntnissen, auch manchmal so, möchte gerne Leute, weißt du, man möchte ja niemanden enttäuschen. Man möchte niemanden frustrieren. Man möchte niemanden demütigen. Man möchte niemanden dies und dies. Deshalb redet man schon, ja, der Herr will dich jetzt nach Philippinen vielleicht schicken, nach Pakistan schicken oder sonst wo. Dort sollst du Missionar werden. Weißt, nein, vielleicht sagt Gott zu, geh mal in die Küche und putz mal da die Küche auf oder putz mal die Toilette oder mach mal dies und jenes. Vielleicht würde er ganz was anderes sagen. Wir sollten uns wirklich von Gott informieren und fragen, Gott, was ist wirklich dran? Und vielleicht, wenn Gott uns nichts gibt, Maul halten. Ja. Still sein. Aber wenn Gott uns gibt, dann nicht nur irgendwie rumreden, sondern so spricht der Herr. Und es ist so wichtig, ob ein Mensch das sagen kann, so spricht der Herr, oder den Alten ist gesagt, ich aber sag euch, ihr lieben Israeliten, das und jenes, die in Autorität Gottes sprechen, in Autorität Gottes reden. Jesus sagt vom Johannes, Johannes zeugte vom Licht, aber er war nicht das Licht. Aber von sich sagt er, ich bin das Licht der Welt und von dir und mir, du bist heute Abend mehr als Johannes der Täufer. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Warum? Weil Christus in uns ist. Und was wir bringen, was wir heute in der Kraft des Heiligen Geistes tun, das ist vom Thron Gottes. Glaubt mir das? In aller Schwachheit. Wir wiederholen nicht etwas und ich habe satt von Wiederholungen. Ich bin satt von Wiederholungen. Ich möchte was ganz Frisches vom Thron Gottes. Du auch? Eine Offenbarung Gottes, also was ganz Spontanes, was Neues. Und der Herr will uns ständig was Neues geben. Und deshalb, wir müssen immer zum Thron gucken und dann erst zu der Welt gucken. Und nicht erst zur Welt, was sind die Nöte und Bedürfnisse der Menschen, was brauchen die? Nein, was will Gott? Was hat Gott bereit gedeckt? Oder schon gedeckt? Was hat er schon gekocht? Was hat er schon zubereitet? Die Werke, wir sollen fertige Werke Gottes tun. Und einfach diese fertigen Werke von dort nehmen und hier übertragen einfach. Wir sind nur Botschafter. Wir sind Medien. Und die einfach von dort nehmen und hier einfach übertragen. Das ist das Reden in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir wiederholen nicht etwas, was wir irgendwo mal gelesen oder gehört haben oder geben irgendeine Information weiter. Es ist sehr informativ, aber wir sind Wegweiser. Wir sagen, dort geht es lang. Das sind Worte, dort geht es lang. Der Wegweiser kann auch nicht seine Meinung, so wie eine Windfahne, ständig ändern. Ein Wegweiser steht immer konstant in eine Richtung. Heute Abend ist so wichtig, dass wir Gott geschaut haben. Dann können wir es sprechen. Dass wir zuerst gehört haben, dann können wir es verkündigen. Wer den Heiligen Geist hat, jetzt, gestern habe ich schon angefangen mit dieser Offenbarung, mir ist gestern bei der Vorbereitung so groß geworden, wer Gott in sich hat, wer Jesus in sich hat, wer Jesus hat und den Heiligen Geist in sich hat, der hat schon zwei Gottheiten in sich. Ist das nicht großartig? Gott, Heiliger Geist und Gott, Jesus Christus. Und dann kommt der Vater schon dazu, denn der hält allein nicht mehr aus. Wenn Gott Jesus und Gott Heiliger Geist in dir wohnen, dann sagt er, ist da noch Platz für mich auch noch irgendwo drin, dass ich auch noch einziehen kann. Also die Trinität wohnt in uns. Kannst du das vorstellen? Vater, Sohn und Heiliger Geist nimmt Wohnung und möchte einziehen. Und wenn Gott in uns ist, das ist auch großartig für mich, oder nicht? Ich weiß nicht, wie es für dich ist, wie du dich da fühlst. Dann habe ich keine Depressionen mehr. Wir hören alle Depressionen, die verfliegen. Gott in mir, Christus in mir, Heiliger Geist in mir. Ich habe direkte Verbindung. Da muss ich nicht mehr telefonieren, sondern ich höre schon in meinem Herzen, in meinem Bauch rumort es, in meinem Innen, in meinem Gehirn, überall rumort es. Da meldet sich was. Der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, und in dir wohnt er auch wahrscheinlich, wir nehmen es an. Denn niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist, steht in der Bibel. So, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann haben wir Verbindung mit der Gottheit und wir kennen alle Geheimnisse. Die Worte, die ich sage, sind Leben und Geist. Und jetzt hör mal, weil ich sagte, Vater Jesus und der Heilige Geist wohnen in dir. Jesus war so ähnlich wie Johannes Matthäus. Ganz einfach. Er war Jesus. Menschensohn und Gottessohn. Aber Gott Vater wohnte in ihm und Gott Heiliger Geist wohnte in ihm. Das eine war Leben, das andere war Geist. Gott ist der Urheber alles Lebens, die Quelle des Lebens. Der wohnte in ihm und der Geist wohnte in ihm. Und deshalb die Worte, die er sprach, die aus seinem Mund gingen, das waren Worte des Lebens und Worte des Geistes. Und die haben Leben und Geist hervorgerufen. Und dann sprach er, Lazarus, komm heraus. Und weißt du, was da passierte? Der Kerl kam raus. Eingepackt, wie er war, wie eine Mumie, wickelt ihn mal raus. Jesus war erfüllt von den Worten Gottes. Und wir sollen auch von den Worten Gottes erfüllt werden. Dann haben unsere Worte Gewicht. Dann haben wir was zu sagen. Dann haben wir der Welt was zu geben. Dann haben wir eine Botschaft. Dann steht hinter unseren Worten der ganze Himmel, wenn wir im Auftrag Gottes reden und nicht mehr im Auftrag einer Kirche. Und nicht im Auftrag einer Organisation oder eines Bekenntnisses oder einer Philosophie oder Theologie. Nein, im Auftrag Gottes. Das ist das Gewaltige, wenn wir das sprechen. Dann klingen die Worte ganz anders. Und wenn du dann zu deinen Problemen sprichst, dann solltest du im Auftrag Gottes reden. Nicht im Namen Jesus, den Pastor Matthäus in der Neuen Nazareth-Kirche verkündigt. Und Schwester sowieso auch daran glaubt. Nein, dann kannst du sagen, so spricht der Herr, Krankheit, verzieh dich, Grippe, verzieh dich, Schnupfen, verzieh dich, Müdigkeit, verzieh dich. Ja. Das sind die gleichen Worte wie Lazarus, komm heraus. Wenn Gott in dir ist, die Quelle des Lebens. Er sprach Worte aus der unsichtbaren Welt mit einem ganz anderen Inhalt. Und unsere Worte müssen Inhalt haben, Substanz haben. Die müssen aus irgendetwas bestehen. Er sprach Worte, die niemand anders wissen konnte. Er sprach himmlische Worte. Und weißt du, was sind himmlische Worte? Ein himmlisches Wort, das ich dir sagen kann, solltest unbedingt lernen. Und wenn du nichts himmlisch kannst, weißt du, wenn du nach England fährst, du musst Englisch lernen. Da kannst du mit deinem Deutsch einpacken. Gewiss, du kannst Zeichensprache. Ich kann sagen, da diese Salamiwurst will ich haben. Natürlich kommt man gut zurecht, auch ohne, dass man die Sprache kann. Aber ein Wort solltest du jetzt schon lernen, wenn du in den Himmel willst. Und weißt du, was es ist? Halleluja! Lass uns zusammen mal lernen. Halleluja! Das solltest du lernen. Denn im Himmel wird der Halleluja fortlaufend gesungen. Halleluja! Das solltest du lernen. Halleluja! Und bei jeder Situation, was passiert, Halleluja! Kannst du bei jeder Situation, wir haben ja vom Danken heute Abend gehört, es ist genau das Gleiche. Brauchst, wenn du das nicht willst, in diesem Wort Halleluja, da ist Gott sei Ehre, Gott sei Dank und Gott sei Lob und, ach, da ist alles drin, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist drin eingepackt. Nein, genau, definier dieses Wort. Da ist Halleluja drin. In diesem Halleluja, da solltest du immer wieder sprechen. Wenn der Teufel dich angreift, Halleluja. Wenn die Krankheit anklopft, Halleluja. Das sind mächtige Worte. Du solltest mächtige Worte lernen, die drüben was gelten und hier was gelten. Wenn du nicht mehr weiter weißt, Halleluja. Wenn du traurig bist, Halleluja. Verrückt. Aber du kommst nicht weiter. Du kommst sonst nicht weiter, wenn du das nicht gelernt hast. Du kannst so viel beten, so viel du willst. Du kommst nicht weiter. Aber wenn du Halleluja sagst, das ärgert den Teufel. Das ärgert die Hölle. Das ärgert die Dämonen. Starke Worte sprechen. Worte mit Gewicht. Oder wir haben das andere Wort. Auch ein bisschen Hebräisch oder Aramäisch. Hosianna. Jesus sagt, ich werde nicht mehr kommen. Ich will mit euch nicht mehr zu tun haben. Und die haben ihn so enttäuscht, die Juden. Und so vor den Kopf gestoßen. Und so beleidigt, dass er sagt, ich will mit euch nicht mehr zu tun haben. Es sei denn, ihr sagt wieder, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Und dieses Wörtchen hat er genommen, Hosianna. Und sogar wenn du Jesus beleidigt hast, dich versündigt hast, in Sünde gefallen bist, den Herrn verleugnet hast, oder was Schlimmes zugefügt hast dem Heiland. Machen wir manchmal. Gar nicht bewusst, gar nicht gewollt, haben die Juden auch nicht gewollt und haben auch gar nicht gemerkt, dass sie ihn so frustriert und abgelehnt haben. Aber er sagt, wenn ihr Hosianna sagt, komme ich wieder. Wenn ihr Hosianna sagt, wenn ihr das fertig kriegt, Hosianna zu sagen, in eurer Situation, ich komme wieder und ich werde euch segnen und euch nicht verlassen. Wir reden immer das, was in uns drin ist. Wir reflektieren immer das, was uns erfüllt. Was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und wir sollten auf unser Reden heute Abend ein bisschen achten. Matthäus 13:12. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ist dein Herz voll von Halleluja, dann wird Halleluja rauskommen. Ich könnte noch ein paar andere Worte lehren, aber ist mir nicht wichtig. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, das Gott geredet hat. Und du siehst, das ist das Geheimnis. Der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, von jedem Wörtlein, das durch den Mund Jesu geht. Durch den Mund Gottes geht, durch den Mund des Heiligen Geistes geht. Alles, was der Heilige Geist gesprochen hat, egal wie, ob jetzt Logos oder Rhema ist, geschriebene Wort Gottes oder das verkündigte, gepredigte Wort. Der Pastor hat gesagt, das gilt genauso viel, als wenn du das in der Bibel nachlesen würdest. Auch wenn es noch so menschlich ist, denn die Bibel ist auch Druckerschwärze und Papier und nur irdisches Material. Und haben Menschen übersetzt und Menschen geschrieben. Ist nicht besser wie mein Wort. Ist nur geschrieben. Und da haben wir sogar Fragezeichen, ist das auch alles richtig übersetzt? Und ihr habt auch Fragezeichen, predigt er auch richtig? Genauso. Aber ihr werdet inne werden, sagt Jesus, ob diese Lehre von Gott ist oder von den Menschen ist. Du wirst plötzlich spüren, hier hat Gott gesprochen. Hat Gott geantwortet. Der kann es nicht gewusst haben. Er hat in meine Situation hineingesprochen. Und du kannst deine Bibel nehmen, schlägst auf und da steht es genauso. Genauso zufällig. Aber bei Gott gibt es keine Zufälle. Ist der Heilige Geist, der immer wieder auf den Punkt kommt. Die Worte, die Gott spricht, sind Geist und Leben. Also, wenn das Herz voll ist. Voll von Jesus heute Abend. Wenn du voll Heiligen Geistes bist, wirst du voll von den Worten Gottes sein. Du wirst die Worte Gottes wiederholen und du wirst neue Worte Gottes erfinden. Dir geht's wie den Shakespeare. Shakespeare war einer der größten Genies, was in Dichtung war. Er hat sich kaum wiederholt. Goethe war nur ein kleines Licht im Vergleich zum Shakespeare. Shakespeare hat ständig jedes Mal, wenn er was geschrieben hat, hat er versucht, sich nicht zu wiederholen, nicht die gleichen Worte zu verwenden. Das finde ich großartig. Und das ist auch der Heilige Geist. Der Heilige Geist möchte so wenig wie möglich Wiederholung. Er möchte immer was Frisches. Halleluja. Deshalb auch die ganzen Wunder. Wir haben immer nur einmalige Wunder. Nur beim Essen, da haben wir ein bisschen Probleme. Da mal Brotvermehrung und da nochmals Brotvermehrung und so weiter. Und wenn es ums Fisch ging, da auch nochmals ein Wunder und da nochmals ein Wunder. So Fisch- und Brotwunder. Also um Ernährung, das brauchen wir. Gib uns unser tägliches Brot immer, fortwährend. Also laufend. Also brauchen wir regelmäßige Wunder. Die können sich wiederholen, also Versorgungswunder. Aber sonst immer was Spontanes. Jedes Mal was Neues, was Echtes und so weiter. Was erfüllt uns? Wenn du voll von Worten Gottes bist, dann redest du anders als ein normaler Bürger. So, was unser Herz erfüllt, was uns beschäftigt. Wenn dich Sex beschäftigt, du wirst von Sex reden, von Sex träumen und Sex anziehen und du wirst nur noch Sexbilder sehen. Wenn Geld dein Gott ist, wenn du dem Geld dienst, dem Mammon dienst, dann wirst du immer nur von Geld reden. Geschäft und wie kann ich wieder Geld machen, wie kann ich wieder Geschäfte machen und du wirst nur noch Geld sehen. Und wenn du mit Traurigkeit dich rumtreibst und dich mit Traurigkeit beschäftigst, du wirst immer was zu meckern finden, du wirst immer was Depressives finden, du wirst immer einen schwarzen Fleck sehen, du wirst immer ein Haar in der Suppe finden, du wirst immer wieder was Negatives finden und du wirst immer wieder was Trauriges hören und was Trauriges entdecken. Also wenn das Herz voll ist, was das ziehst du auch an. Wenn du Probleme hast, dich mit Problemen beschäftigst, wenn dein Herz voller Probleme ist und die Probleme nicht gelernt hast, Gott abzugeben, du wirst immer wieder Problemmenschen finden, du wirst immer Kollegen finden, die das Gleiche haben, denen genauso dreckig geht, wie es dir geht und so weiter. Wenn du dich mit Sorgen beschäftigst, du wirst immer Sorgen finden. Wenn du dich mit Angst beschäftigst und ein Angsthase und ein Feigling bist, du wirst immer wieder Grund zum Fürchten finden. Ja, da bricht was zusammen, da kracht eine Brücke ein, dort gibt's ein Erdbeben, da gibt's Umweltverschmutzung und da gibt dies und jenes und so weiter. Und du fürchtest dich permanent. Aber wenn du voll von Gott bist, Halleluja, und die findest du auch. Und du wirst auch Menschen finden, die voll von Gott sind. Komm nur zur Nazareth-Kirche. Und du wirst hier finden Menschen, die glauben an Gott, die lieben Gott, die sagen, Gott ist gut alle Zeit. Die ist eine ganz fleißige Gemeinde. Ihr kommt am Freitag zum Gottesdienst, ihr kommt am Samstag zum Gottesdienst, seid am Sonntag da, seid am Sonntagabend eventuell noch da, seid am Mittwoch da, seid ihr... Da geht ihr nach Frankfurt, weil es euch nicht reicht. Frankfurt oder meine ich. Oder und sonst was. Da wollt ihr noch was und ja. Ich krieg nicht genug. Warum? Weil ihr von hungrig nach Gott seid. Und das ist ein gutes Zeichen, Appetit nach Gott zu haben. Hunger nach Gott zu haben. Was uns erfüllt, davon reden wir. Und vielleicht braucht der eine oder andere heute Abend noch eine neue Füllung. Eine neue Füllung. Nicht eine Zahnfüllung, so eine Lücke. Nein. Eine richtige Herzensfüllung. Wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Dann werden deine Worte ganz anderes Gewicht haben, wenn du aus dem vollen Herzen sprichst. In der Bibel steht eine ganz merkwürdige Stelle, beim Paulus sagt, werdet nicht voll süßen Weins, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Und dann macht ein Kommentar die Bibel, wenn man voll süßen Weins ist, dann kommt unordentliches Leben. Das heißt also, wenn ich voll Heiligen Geistes bin, dann kommt ein ordentliches Leben. Wenn der Heilige Geist dein Leben erfüllt, hat die gleiche Wirkung wie Schnaps. Dann lallst du. Guck mal, du musst nur einen Alkoholiker anschauen. Der macht's nichts mehr aus, Schwester. Weißt du, dann steht er in der Straßenbahn und krakeelt und jodelt und jubelt und jacht. Da hat er keine Probleme mehr. Du wirst nicht... Aber die steht in deinem Cadillac auf und sagt, Halleluja, mach noch bessere Reklame für Jesus. Siehst du es? Also du kommst doch nicht vorbei. Nein, ich wollte nur sagen, weißt du, einem Alkoholiker, ich weiß nicht, ob ich schon mal Alkoholiker bin, denen macht die Sperrstunde nichts, nachts um Mitternacht, verstehst du, kommen sie nach Hause, bringen die Leute aus dem Bett raus und wecken alle auf. Die bringen Erweckung. Ja, die bringen Erweckung. Die Erweckung, die Christen bringen sollen, die bringen das. Werdet nicht voll süßen Wein, sagt die Heilige Schrift, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Das heißt also, die gleiche Wirkung, die singen. Einem Besoffenen beim Oktoberfest musst du den Leuten nicht sagen, geht nicht auf den Tisch. Den musst nicht sagen, bitte nicht singen. Die singen von selber. Die kannst du nicht mehr bremsen am Singen. Und das ist auch, wenn der Mensch den Heiligen Geist bekommen hat, dann sind seine Gottesdienste singende Gottesdienste. Dann, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann singen wir Mitternacht sogar. Auf dem Nachhauseweg singen wir, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Werdet voll Heiligen Geistes. Das bringt ordentliches Leben. Und Der Heilige Geist ordnet unser Leben. Ich möchte jetzt nicht über Alkohol sprechen. Ich erzähle euch eine Geschichte, bevor ich jetzt auf mein Thema zurückkomme. Da ist in Amerika haben sie gegen Alkohol gepredigt und hat der Pastor gezeigt, die Wirkung des Alkohols. Hat er also hochprozentigen Schnaps genommen und einen Regenwurm reingelegt und er hat sich aufgelöst und zeigt, guck mal, das ist Alkohol. Zerfrisst sogar so ein armes Würmlein. Dann steht ein Bruder hinten auf, kommt nach vorne und sagt, Pastor, kannst du mir sagen, wo das gibt, diesen Schnaps? Ich habe nämlich Würmer. Aber ihr versteht Spaß. Nicht, dass ihr das abfallt. Und mit eurem Glaubensleben in Schleudern kommt. Wer voll Heiligen Geistes lebt, führt ein ordentliches Leben. Der versteht auch Humor. Der versteht auch Humor. Der lebt in göttlicher Ordnung. Wer voll Heiligen Geistes ist, der führt ein normales Leben. Der spricht normal, wer den Heiligen Geist hat. Und die Frage, was ist normal, was ist ordentlich? Was ist es? Erfolg ist ordentlich und Ordnung. Versagen ist nicht in Ordnung. Freude ist in Ordnung. Traurigkeit ist nicht in Ordnung. Niemand soll sich da sagen, Traurigkeit ist ein Segen, ich muss noch trauriger werden. Weißt du, Buß und Betag mag gut und recht sein, aber ist für Leute, die nichts wissen und nichts können. Die sind ständig da auf dem Boden. Gesundheit ist in Ordnung. Sieg ist in Ordnung. Krankheit ist nicht in Ordnung. Kraft ist in Ordnung. Starksein ist in Ordnung. Schwachheit ist nicht in Ordnung. Fortschritt ist in Ordnung. Das macht der Heilige Geist, wenn unser Leben in Ordnung ist. Hoffnung ist in Ordnung. Verzweiflung ist nicht in Ordnung. Also, entscheide selber, was die Ergebnisse sind. Geisterfüllte Menschen führen ein ordentliches Leben, führen ein ordentliches Leben. Vielleicht nicht gleich sofort. Ja, das ganze Leben ist ein Prozess. Heiligung ist ein Prozess. Wachstum ist ein Prozess. Morgen spreche ich darüber. Voraussetzungen für geistliches Wachstum. Das braucht seine Zeit. Aber es beginnt mit dem, was im Herzen drin ist. Da wirst du harponiert von Gott. Du wirst erfüllt und voller und voller. David ermannte in Gott. Was hat er getan? Er hat angefangen, Psalmen zu schreiben. Er hat angefangen, Gott zu loben. Gott zu preisen, wo es nicht zu loben und zu preisen gab. Er motivierte sich in Gott. Woher kommen deine Informationen für das ordentliche, geisterfüllte Leben? Von Gott oder vom Teufel? Welche Stimme, welche Worte hörst du? Nach welcher Empfehlung lebst du? Woher kommen deine Inspirationen? In wessen Ratschluss wandelst du? Von welchen Worten bist du erfüllt? Von Worten Gottes? Jesus sagt, die Worte, die ich rede, sind Geist und Leben. Bist du vom Geist und Leben erfüllt oder vom Tod und von Geistlosigkeit? Welche Worte hast du gesaugt und getrunken? Aufgesaugt. Mit was beschäftigst du dich? Was ist dein Herz voll heute Abend? Denk drüber nach und dann kommt's raus. Erfüllt dich Glaube oder Unglaube? Ja, sollte Gott gesagt haben. Weißt du, die Verheißungen gelten dir heute noch. Damals sind Leute geheilt worden vor 2000 Jahren, aber heute passiert sowas nicht. Ja, warum sind wir dann noch da, wenn nichts passiert? Wenn Gott nichts mehr tut, warum kommen wir zum Gottesdienst? Unglaube oder Glaube, was bestimmt unser Denken, unsere Einstellung? Bis das Herz voll ist. Hoffnung oder Angst, was bestimmt mich? Unsere Sprache verrät uns. Du musst nur dich anhören, was du redest den lieben Tag. Solltest mal so probeweise so Kassette mit so Kassettenrekorder aufstellen und mal aufnehmen, was du den ganzen Tag zusammenquatscht. Was sind deine Gespräche? Was redest du über Kindererziehung, Kinder kriegen oder Mann finden oder Frau finden oder Geld, Geschäfte? Was redest du den ganzen Tag? Was im Fernsehen läuft oder nicht läuft, was die Politiker machen? Was redest du den ganzen Tag? Versuch einmal festzustellen, was ist dein Geschwätz? Und du bringst dein Leben wie ein Geschwätz zu, steht es einmal in einem Psalm sogar. Das ist schockierend, ein Leben wie Geschwätz zu bringen. Unsere Worte sind Gefäße. Was beinhalten sie? Gefäße der Ehre oder der Schande? Unsere Sprache verrät uns, wo wir herkommen, kann sich noch so anstrengen. Als wir hierher kamen, meine Frau, die kommt ja aus dem Süden und die sprechen da ein Slang. Die sprechen Schwäbisch. Und meine Kinder haben gesagt, also Mutti, du kannst nicht mehr einkaufen gehen. Dann fragen sie, kommen sie aus Geislingen, wo kommen sie her? So, und dann plötzlich Schwäbisch. Deine Sprache verrät dich. Bei mir fragen sie, wo kommen Sie her? Waren Sie in Amerika? Ich war nicht in Amerika, aber genau das Gegenteil war ich. Oder ich war schon in Amerika, aber so. Wo kommen Sie her? Du kannst dich noch so anstrengen, deine Sprache verrät dich. Was das Herz voll ist, was wir annehmen, was wir besitzen und so weiter, was wir akzeptieren, das beherrscht uns irgendwo. Es gibt Wahrheiten, die uns füllen und erfüllen. Und Wahrheiten, die uns lehren. Beides gibt es. Wahrheiten, die uns füllen und Wahrheiten, die uns lehren. Wahrheiten, die uns schockieren, nach unten ziehen und Wahrheiten, die uns nach oben bringen. Das sind diese Wahrheiten. Womit beschäftigen wir uns? Also bevor wir diese Worte aussprechen, müssen wir zuerst mal abklären, wes Geisteskinder wir sind. Welcher Geist uns reitet. Welche Information, welche Inspiration unser Leben bestimmt. Welcher Inhalt in uns ist. Manche haben gar nichts. Das ist das Schlimmste, wenn es nichts ist. Hohlraum. Hohlkopf. Ja, Gott möge uns helfen. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Aus seiner Fülle, steht einmal in der Bibel, haben wir genommen. Und er ist uns Weisheit, Erkenntnis und Gerechtigkeit und Friede und Freude gemacht. Wir müssen nur richtig nehmen, richtig schöpfen, richtig empfangen. Wir haben unreine Lippen. Wir reden so viel sinnloses Zeug. Jesaja 6, dieser Mann Gottes. Weißt du, was da passiert? Da werden seine Lippen gereinigt. Und die Bibel sagt, das, was zum Munde rauskommt, verunreinigt den Menschen. Lippen und Zunge sind zwei wichtige Dinge, Faktoren zum Sprechen. Ohne Lippen und ohne Zunge kannst du nicht sprechen. Lippen und Zunge. Es gibt Sprachstörungen. Wenn die Lippen nicht rein sind, die Zunge schwer ist. Ich habe eine schwere Zunge, hat der eine gesagt. So, ich kann nicht sprechen. In England ist Folgendes passiert. Da Wissenschaftler sind einer Sache auf Spur gekommen. Da ist eine Oma, die hat nur genuschelt, nicht gesprochen und die war in der Behandlung. Und dann im Gespräch kommt's raus. Von vier ihrer Töchter, drei Töchter nuscheln. Und dann ging mal die Familie durch von 24 Kinder. 10 Kinder nuscheln, also alle nuscheln. Dann haben die Wissenschaftler gesagt, da muss was in der Familie liegen. Und das war in den 80er Jahren. Und die hat die Wissenschaftler auf eine Spur gebracht. Die Wissenschaftler fingen an zu untersuchen, da muss eine Gene sein. Eine Sprachgene. Das vererbt sich weiter, das ist in der Familie, geht weiter, und so weiter und vererbt sich, dass, Enkelkinder sogar noch, praktisch nuscheln. Obwohl es den Kindern auch was Grammatik anbelangt, alles das gleiche System, die gleiche Schiene. Also dieses Nuscheln. Die gehen in die Schule und bringen sogar die Grammatik durcheinander. Obwohl es die anderen perfekt sind und einige sogar Redner geworden sind. Aber dann dieses Extrem, dass ein Großteil der Familie, also nuscheln. Und man hat sie untersucht und festgestellt, dass da ein Gen ist. Ein Sprachgen. Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Gen 7 oder Chromosom 7 verantwortlich ist, da irgendwo eine Passage, ein kleiner Punkt ausschlaggebend ist für die Sprache. Und wenn man den verändert, und die haben versucht dann zu verändern, bestimmten Versuchstiere und so weiter zu verändern oder auch sonst zu verändern, da gibt es eine andere Information. Und dann kam mir eine Idee, habe ich gedacht, Mensch, guck mal, Gott hat einen Eingriff in Menschen gemacht, als sie den Turm zu Babel bauten. Zahl 7, göttliche Zahl. Und er hat einen Eingriff gemacht und er verwirrte ihre Sprachen. Er verwirrte ihre Sprachen, damit sie nicht mehr weiter ausführen können, was sie sich vorgenommen haben. Er verwirrte ihre Sprachen. Und die Sprache ist zwar angeboren, das Programm läuft weiter, der Mensch lernt sprechen, Kinder lernen sprechen, und ein Fürst, ein Scheich hat es mal sich erlaubt und hat Kinder genommen, die also nie was gesprochen haben, nie was gehört haben, und von Geburt, also die wurden dort abgeliefert, von Ammen erzogen, die taubstumm waren, und mal nach Jahren oder 4, 5 Jahren untersucht, ob die sprechen können. Die haben zwar Laute wiedergegeben vom Raum, aber die konnten nicht sprechen. Und man hat geglaubt, man hat es entdeckt, man ist hier diesem Hobby-Linguisten auf die Spur, also dieser Hobby-Linguist, der hat etwas entdeckt, im 15. Jahrhundert irgendwann, gedacht, ja, jetzt, das ist also, die Sprache lernt man durch die Umwelt. Aber dann eine andere Forscherin hat in den 90er Jahren festgestellt, in China und in Südamerika, dass Kinder, selbst wenn die staubstumm sind, über Zeichensprache Grammatik vollkommen beherrschen. Also Grammatik und Sprache ist dem Menschen in der Wiege hineingegeben, aber da fehlt etwas, ein Gen. In diesem Chromosom, da ist ein Platz, ein Baustein, da fehlt. Und der Mensch könnte viel mehr, da könnte Shakespeare werden. Der könnte wie Shakespeare laufend neue Worte machen. Und der Mensch konnte das, am Anfang konnte das. Da heißt es, und die Tiere gingen vorbei und Adam gab jedem Tier einen Namen. Der Mensch konnte das. Aber dann ist irgendetwas passiert, dass er das verloren hat, dass er das nicht mehr kann. Aber wir haben dieses Sprachinstinkt von Gott. Und dann passierte Pfingsten. Plötzlich jeder hört in seiner eigenen Sprache die großen Taten Gottes preisen und rühmen. Plötzlich. Dieser Gen. Gott hat etwas hineingepflanzt, dass wir wieder sprechen können, dass wir mit Gott sprechen können und mit den Menschen wieder sprechen können und dass wir die Geheimnisse Gottes verkündigen können und starke, mächtige Worte sagen können. Gott hat etwas gegeben durch Pfingsten. Und du siehst, Petrus steht auf in Kühnheit. Das ist ein anderes Sprechen. Da kann niemand mehr widersprechen. Wenn der Heilige Geist spricht, gehen die Leute auf die Knie. Wenn der Heilige Geist wirkt und Petrus hat eine ganz einfache Botschaft gebracht. Es war nichts Außergewöhnliches, was er da gepredigt hat. Aber das ging ihnen durchs Herz, weil es von Gottes Thron kam. Und weil es inspiriert war durch den Heiligen Geist, die Pfingstpredigt. 3000 Leute bekehren sich. Das ist die Botschaft, wenn es vom Heiligen Geist inspiriert ist. Kinder fangen bei Null an. Und dann reihen Silben aneinander und so weiter. Und in ihnen liegt die Grammatik drin. Egal welche Sprache das ist, die sprechen die Universalsprache und dann irgendwann kommen sie dann zu der Muttersprache. Aber es liegt im Kind drin, dass sie, sogar jeder Computer wird von so kleinen Bambino übertroffen, was er an Intelligenz hat, was die Sprachentwicklung betrifft. Die Sprache ist ein unglaubliches komplexes System, das Gott hier den Menschen gegeben hat. Er verwirrte, aber jetzt durch die Salbung des Heiligen Geistes kommt es wieder. Diese Sprache steht wieder neu auf, lebt wieder neu auf. Gott will, dass wir in seiner Sprache sprechen wieder. Seine Worte reden. Es war 1881. Elisa ben Jehuda, ein in Litauen geborener Jude, der in Paris Medizin studierte, kam nach Jerusalem und als er nach Jerusalem kam, 1881, hat man nicht Hebräisch gesprochen. Hebräisch war zwar eine Schriftsprache, so, aber es war eine tote Sprache, für 2000 Jahre eine tote Sprache. Und Eliezer ben Jehuda, der setzte sich hin und fing an, in Israel Hebräisch als Sprache neu zu entwickeln. Und wenn du heute in Israel bist, sprechen sie Hebräisch. 5 Millionen Juden sprechen in Israel Hebräisch als ihre Muttersprache. 5 Millionen Juden sprechen Hebräisch. Und weißt du, Hesekiel, wenn der durch Jerusalem gehen würde, Hesekiel würde alles verstehen. Das wäre gar kein Problem. Also eine tote Sprache wird zum Leben erweckt. Das ist bei Hebräisch. Gewiss, der würde nicht Waschmaschine wissen, was Waschmaschine ist. Oder Auto gerade so. Aber das ist auch nicht wichtig. Aber er würde in Jerusalem zurechtkommen mit dem Hebräisch, den Jehuda hier konstruiert hat. Natürlich hat er Opfer gebracht. Er hat jahrelang studiert, diese Sprache, hat 4 Bände geschrieben. Seine erste Frau starb in dieser Zeit und seine zweite Frau hat dann die 17 Bände der hebräischen Sprache vollkommen veröffentlicht, sodass der Staat Israel am 14. Mai 48 in Hebräisch ausgerufen werden konnte. So eine tote Sprache wird 2000 Jahre, eine tote Sprache wird zum Leben erweckt. Warum? Du siehst also, weil Gott will, dass man in seiner Sprache sein Wort verkündigt, in seiner Sprache spricht, in seiner Sprache ihn lobt. Und genau das Gleiche ist, was der Heilige Geist macht. Eine tote Sprache. Von mir aus können alle Sprachen aussterben, auch die deutsche Sprache aussterben. Aber eines Tages, wenn ich im Geist und Gott lobe und preise, ich preise ihn dann in den Sprachen, die Gott gesprochen hat. Und da, wo meine Vorfahren herkommen. Wisst ihr, wir müssen lernen, die Worte Gottes sprechen, die im Jenseits gesprochen werden, nicht im Diesseits, nicht in dieser Welt. Denn wir leben nicht in dieser Welt. Die Bibel sagt uns, Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt also, in einem anderen Reich, im Himmelreich, wird anders gesprochen, als in Deutschland gesprochen wird. Und das, wir müssen lernen, wenn wir in den Himmel hinein wollen, wir müssen lernen, dort die Sprache des Himmels zu sprechen. Jesus rief Teufel aus und Jesus sprach in Zungen. Und die Dämonen oder die Tote standen nicht auf, weil er sagte, jetzt komm, steh mal auf. Er hat in der chaldäischen Sprache dem Geist geboten, steh auf, Mädchen. Und das Mädchen stand auf. Und deshalb haben wir manchmal Fremdwörter in der Bibel, die übersetzt werden uns. Das heißt das und das. Aber Jesus sprach in der alten Sprache. Und wenn wir manchmal nicht loskommen von bestimmten Dingen, vielleicht müssen wir Hindus, Sanskrit oder irgendeine andere Sprache sprechen, damit die Geister zurückgewiesen werden, die Geister in Schranken gewiesen werden, in der unsichtbaren Welt. Denn wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächten. Ob die leben oder nicht leben, im Jenseits sind sie alle präsent. Und der Teufel kann nur die Reiche dieser Welt zeigen, aber es gibt noch andere Reiche. Und deshalb, wir müssen Worte sprechen, die im Himmel zählen, die im Himmel gelten, im Jenseits gelten. Das ist ein bisschen komisch für manche, die sagen, ja, Bruder Matu, das wohl leben wir. Wir kommen an so manche Fälle nicht dran. Und weißt du, ich glaube, bei meiner Frau bei der Operation, als sie operiert wurde, die Ärzte haben dann nachher gefragt, Frau Matudis, was war das für eine Sprache, die Sie gesprochen haben? Die Ärzte standen da, wie geht's jetzt weiter, was mache ich als nächstes? So ist mir das überliefert worden. Wie geht's weiter? Und dann hat sie in fremden Worten, fremden Lauten gesagt, wie es weitergeht. Und die Ärzte haben dann weitergemacht. Aber die haben es nicht verstanden. Aber den Geistern wurde gesagt, wie es weitergeht. So, den Geistern, ja... Den Engeln, die da operieren oder arbeiten, wird gesagt, wie es weitergeht. Und wir müssen viel mehr mit der unsichtbaren Welt rechnen, denn die unsichtbare Welt ist reeller als die sichtbare Welt. Die sichtbare Welt vergeht, aber die unsichtbare Welt bleibt bestehen für alle Ewigkeit, ist unveränderlich. Und wir müssen lernen, in Situationen hineinsprechen, wo niemand mehr beikommt, wo keiner mehr versteht. Die Sprache verstehst nicht, diese alten Germanensprache, aber das steckt in unser deutsche Menschen, Deutsches, im Deutschtum, da steckt so viel Germanisches. Kann jemand alte Sprache der Kelten oder der Germanen sprechen oder der alten Römer sprechen? Kannst du diese Sprache? Da kommst du nicht mehr bei. Und deshalb stehen Wissenschaftler, stehen Mediziner ratlos, stehen Pädagogen ratlos, kommen nicht zurecht. Wir müssen lernen, mächtige Worte im Geist zu sprechen. Jesus, er sprach Worte, was Leben und Geist waren. Leben und Geist. Gewichtige Worte. Paulus, er sagt, ich bete mehr in Sprachen wie alle anderen zusammen. Sind wir ein Sprachrohr Gottes, wo die Sprache Gottes wiedergibt? So wenn der Eliezer ben Yehuda die hebräische Sprache beleben konnte, kannst du nicht deine Familiensprache, dein Familiendialekt wiederbeleben? Sagt, wer bin ich? Was die Juden mit der hebräischen Sprache machen konnten, das kann der Heilige Geist, das kann der lebendige Gott heute erst recht durch uns. Wenn wir durch die Stadt Berlin gehen oder wo auch immer, wenn wir die Offenbarung Gottes haben auf unserer Seite und spüren, dann können wir reden in unserer Situation, wenn wir keine Entscheidung mehr treffen können, wenn wir nicht mehr weiter wissen, in Sprachen Gott um Hilfe rufen. Und Gott gibt uns die Sprache und die Auslegung, so dass wir Auslegung, nicht nur die Sprachen haben, sondern Gott will, dass wir es auch verstehen, was der Geist der Gemeinde sagt, was der Geist mir persönlich sagt oder was Gott vorhat mit meinem Leben. Können wir die Sprache Gottes mit unserem Leben, in unserem Leben anwenden und verstehen? Ein paar Worte noch ganz schnell. Am Anfang war das Wort, Johannes 1, Vers 1, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also, mächtige Worte, nicht nur Deutsch und nicht nur grammatisch einwandfreie Rede, nein, die Worte, die im Himmel gesprochen wird, wie sie im Himmel gesprochen wird, Worte, die nicht nach von Bedürfnissen geprägt werden oder Ansichten und so weiter, die sind nicht nutzlos, sondern Worte, die Gott spricht. So spricht der Herr. Die Hebräer, jetzt die Juden, die haben kein Wort für das Wort. Und die sagen, das Wort wurde Fleisch und so weiter, diese Stelle. Die Wirklichkeit wurde Wirklichkeit. Die Wirklichkeit wurde Wirklichkeit. Und das sind mächtige Worte. Die göttliche Wirklichkeit soll meine Wirklichkeit werden. Ist das nicht großartig? Und das ist plötzlich ganz anders. Da ist nicht mehr Platz für die Hoffnungslosigkeit. Da ist nicht mehr Platz für die Traurigkeit. Da ist nicht mehr Platz für die Krankheit. Wenn Gottes Worte mein Vakuum, unser Vakuum ausfüllen. Das ist nicht nur leeres, belangloses, wertloses Papier. Das wird den Teufel nicht verunsichern. Das wird ihn nicht aus dem Gleichgewicht werfen. Aber Worte vom Thron Gottes, die verändern unsere Situation. Das sind machtvolle Worte. Die Worte, die ich sage, sind Geist und Leben. Gottes Wort bleibt. Auch wenn die Menschen falsch einstufen, nicht richtig verstehen, nicht richtig begreifen und kapieren oder auch ablehnen, ist vollkommen egal. Doch Gottes Worte wirken. Er sagt, es ist wie ein Samenkorn, das auf die Erde fällt. Es geht auf. Jedes Wort Gottes geht auf. Der Mensch lebt von einem jeglichen, sogar verkümmerten, verstümmelten Wort Gottes. Der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Erster Timotheus 4, Vers 5. Alles wird geheiligt durch das Wort und durch das Gebet. Alles wird geheiligt durch das Wort und durch das Gebet. Das Wort heiligt. Wenn du Gottes Worte sprichst, wirst du heilig. Du möchtest Heiligung haben. Weißt du, was ich dir vorschlagen würde? Schlag deine Bibel auf und fang an, Gottes Worte laut zu lesen. Wirst geheiligt. Brauchst gar nicht viel machen. Musst dich nicht umziehen. Musst nicht zum Friseur gehen. Musst dich nicht baden. Gar nichts mehr. Nur die Bibel aufschlagen. Und laut Worte Gottes lesen. Gottes Worte reinigen uns. Gottes Worte heiligen uns. Wenn diese Worte durch unseren Mund gehen, verändern sie uns. Wir sind nicht mehr dieselben. Gottes Wort verändert uns. Gottes Wort ist lebendig. Offenbarung 19, 13. Das Wort Gottes Jesus wird als Wort Gottes bezeichnet, als Person bezeichnet. Plötzlich, wenn du die Worte Gottes zitierst, den Namen Jesus anrufst, plötzlich ist diese Person da. Die Juden sagen, wenn zwei Juden zusammen sind und sie über Gott reden, ist Gott gegenwärtig. Ist das nicht schön? Gefällt mir. Steht nicht in der Bibel, aber ist okay. Wenn wir über Gott reden, ist Gott gegenwärtig. Wenn wir Gottes Worte zitieren, ist Gott gegenwärtig. Nicht meine Worte, seine Worte. Sein Wort ist wie ein Hammer. Ach, ich könnte jetzt noch viel machen. Wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das ist sein Wort. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte. Jetzt könnte ich noch ein paar Stellen finden. Und die Menschen sind krank und werden kaputt und ruinieren sich und zerstören sich, weil das Wort Gottes nicht mehr reichlich in ihrer Mitte wohnt. Da haben sie alle möglichen religiösen Firlefanz, aber sie haben nicht mehr das Wort Gottes da. Wort Gottes. Lasst das Wort Gottes reichlich in eure Mitte wohnen. Oder die in Berea, das waren so Griechen, eine Gemeinde, die haben geprüft, ob es sich so verhält, ist es wirklich Wort Gottes. Und du musst auch das, was du hörst, prüfen. Ist das wirklich Wort Gottes? Stimmt das? Ist das für mich? Kann ich das anwenden? Kann ich das gebrauchen? Wie funktioniert das? Was bringt es mir? Und dann, ja Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, Herr. Und was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Die Worte Gottes bewirken Wunder. Wenn er sagt, füll die Krüge, füll die Krüge. Frag nicht so viel. Diskutier nicht so viel. Meditier nicht so viel. Bet nicht so viel. Sing nicht so viel. Tu das, was er dir sagt. Denn die Worte Gottes funktionieren, wenn wir anfangen zu tun, was er sagt. Fangen an funktionieren. Wenn er sagt, jetzt, hör mal, und du weißt es ganz genau, jetzt sollst Waldlauf machen. Nur als Beispiel. Dann mach deinen Waldlauf. In deinem Herzen, das Wort Gottes sagt nicht nur immer, bete, 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 bete. Das Wort Gottes sagt auch, was du zu tun hast, was du zu essen hast und was du nicht zu essen hast. Das Wort Gottes sagt dir viel, viel mehr, als was du denkst manchmal. Wir denken immer nur religiös. Hör auf, religiös das Wort Gottes zu sehen. Das Wort Gottes ist sehr praktisch. Er sagt, kein Zucker essen. Jetzt kannst du, ja natürlich, steigt bei dir der Zucker, wenn du nur nascht und nascht und nascht. Oder er sagt, mach dies oder jenes. Oder er sagt, meide diese Menschen. Oder hab mit diesen Leuten nichts zu tun. Geh den Leuten aus dem Weg. Oder hab mit denen nichts zu schaffen. Könnte passieren. So oder der Heilige Geist sagt, steh auf. So wie Jesus sagte, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Auch wenn alles dagegen spricht. Wenn Gott redet, spricht meistens alles gegen unsere Gefühle, gegen unsere Empfindung, gegen unsere Moral, gegen unsere Erziehung, gegen unsere Tradition, spricht alles dagegen. Stell dir mal vor, der Krüppel da nimmt sein Bett und geht nach Hause. Sogar am Sonntag. Damals war Sabbat, so ein heiligen Feiertag. Die geht nach Hause, den stören Traditionen nicht mehr. Aber er tut, was das Wort Gottes sagt. Und da passieren Wunder, wenn du anfängst zu tun, was das Wort Gottes sagt. Und wenn du sagst, Gott hat es mir gesagt. Du musst aber hundertprozentig sicher sein, um das zu behaupten. Du musst es auch beweisen durch deine Tat. Und wenn Gott es gesagt hat, dann tu es und lass dich nicht unterkriegen. Und wenn er sagt, sprecht es aus. Diese Proklamation, was ich euch gegeben habe. Einfach proklamieren. Passiert nichts. Wird auch nichts passieren, bis es von dir Geist und Leben geworden ist. Die Worte Gottes müssen Geist und Leben auch in dir werden. Und solange das nicht ist, können 100 Billys kommen und da wird nichts passieren. Das Wort muss Geist und Leben in dir werden. Jesus sagt, die Worte, die ich sage, sind Geist und Leben. Und solange Gesundheit nicht Geist und Leben ist, die beste Medizin nützt dir nichts. Solange die Worte Gottes nicht Geist und Leben in dir sind, nützt das ganze Management nicht, die ganze Beratung nicht, die ganze Unterstützung nicht, die ganzen Sponsoren nichts, nützt gar nichts, wenn nicht Geist und Leben das ist. Dann hast diese Idee verpufft. Diese Idee verläuft sich und dann kannst du doch nicht das Geschäft machen deines Lebens, was du machen solltest. Es muss Geist und Leben werden. Die Worte, die ich sage, sind Geist und Leben. Diese Worte, diese starken, mächtigen Worte, die sollen ein Stück von dir werden. Und weißt du, was man machen muss mit der Bibel? Guten Appetit. Dummer Prophet. Also ich möchte kein Prophet sein. Ich bedanke mich. Ich möchte kein Prophet sein. Weißt du, manche Leute möchten Propheten werden. Vergiss das. Propheten haben keinen guten Job. Da muss man auf dem Kuhmist liegen. Ist es angenehm, auf dem Kuhmist zu liegen, eine Prostituierte zu heiraten oder andere Dummheiten zu machen? Das sind Propheten. Und dann sagt Gott zu einem Propheten, du sollst dieses Buch nehmen und aufessen. Die 5 Bücher Moses, das muss der essen, der arme Kerl. Die 5 Bücher Moses. Und dann sagt er, dieses Buch wird in deinem Mund wie Honig sein. Das geht noch. Aber dann in deinem Magen, Pfefferoni. Da wird's Feuer sein. Und was ist nachher, wenn du auf der Toilette bist? Ich möchte nicht dabei sein. Aber es wird in deinen Gebeinen ein Feuer sein. Aber zuerst musst du es essen. Und am Anfang, weißt du, das ist das Verführerische. Gottes Wort ist auch verführerisch. Ist das Verführerische. Wie Honig. Ach, ist so warm und so angenehm und so köstlich und so herrlich. Aber dann, Halleluja! Dann kribbelt's, dann kannst nicht mehr lassen. Dann heulst du den ganzen Tag und sagst, Gott, du bist mir zu stark geworden, du hast mich überredet. Jetzt rede ich die ganze Zeit und kann immer schweigen. Du sollst das Wort Gottes aufsaugen. Ich habe als junger Pastor nur Martin Luther Bibel gelesen. Ich habe gedacht, das ist das Wort Gottes, im Himmel wird auch Martin Luther Deutsch gesprochen. So, und habe gelesen, bis ein Mann auf der Straße kam, als junger Mann, sagte er, eigentlich sind Sie gar nicht so dumm. Sie sollten mal eine andere Bibelübersetzung nehmen. Sie sprechen wie Martin Luther. Und er ging für Bass. Das war so ähnlich. So altes Lutherdeutsch. Und das habe ich mir zu Herzen genommen, eine andere Übersetzung zu nehmen. Aber ich habe eines gemerkt, immer wieder morgens, mittags, abends, immer diese Lutherbibel gelesen. Immer wieder das Wort Gottes in Luthersprache, zur altdeutschen Sprache. Und ich gemerkt, dass die Welt weitergegangen ist. Aber ich habe den Herrn lieb gehabt. Er hat das Wort gegessen. Das färbt ab. Wort Gottes färbt ab. Wenn du viel mit dem Wort Gottes umgehst, viel das Wort Gottes studierst, viel das Wort Gottes liest, dann fällt dir alles zu. Wenn das Reich Gottes an erster Stelle in deinem Leben ist, dann redest du wie der liebe Gott. Dann betest du wie der liebe Gott. Dann befiehlst du wie der liebe Gott. Dann handelst du wie der liebe Gott. Dann lebst du wie der liebe Gott. Umgang mit Gott. Gemeinschaft mit Gott. Seine Sprache sprechen. Dann redest du in Situationen hinein, die können 1000 Jahre weg sein. Oder 1000 Jahre voraus sein. Egal. Du sprichst in Situationen hinein. Du sprichst in die Dunkelheit hinein. Es werde Licht und es wird Licht. Dann handelst du. Aber der Umgang mit Gott. Paulus kennen wir. Von Jesus wissen wir, wer seid ihr? Hast du Umgang mit Gott? Die Pharisäer konnten nichts gegen Petrus und Johannes anhaben. Die wussten, das sind ungelehrte Leute. Aber sie sind mit Jesus gewesen. Sie sind mit Jesus gewesen. Und wenn du mit Jesus gewesen bist, mit Jesus immer noch zusammen bist, mit dem Heiligen Geist zusammen bist, mit Gott Vater zusammen bist, dann haben deine Worte Macht. Dann haben deine Worte Macht. sind mächtige Worte, gewichtige Worte. Dann ist nicht nur die Schale mag gebrechlich sein, aber was du sagst, das hat Hand und Fuß. Und das sitzt. Ist ein zweischneidiges Schwert. Lass uns aufstehen. Vater, wir wollen dein Wort lieb haben. Wir wollen uns in dein Wort verlieben. Und wir möchten dein Wort verzehren. Herr, wir möchten wie dieser Prophet es zu Herzen nehmen, dein Wort wirklich in uns aufnehmen, dass es ein Teil von uns wird. So wie die Medizin ein Teil von unserem Körper wird, ein Teil unseres Blutkreislaufes wird, ein Teil unserer Gefühle wird, ein Teil unseres Hormonhaushalts wird. So soll dein Wort ein Teil meines Hormonhaushalts, meines Lebens sein. Geist und Leben sind die Worte, die du sprichst, Herr. Und deshalb hilf uns, dass wir noch viel mehr hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Halleluja. Hilf uns, dass wir auf deine Stimme hören. Heiliger Geist, mehr von dir wollen wir hören, mehr von dir empfangen, mehr Inspiration haben. Zuerst einmal für uns persönlich, nicht für die anderen. Die anderen sind jetzt mal unwichtig. Herr, ich möchte, dass du zu mir sprichst. Herr, öffne uns das Ohr, dass wir hören wie ein Jünger. Und interessanterweise Chromosom 7, auf diesem Chromosom 7, da ist das Gehör, die Taubheit und die Stummheit, da ist beides drauf. Beide Faktoren sind drauf, also Taubheit und Stummheit auf dem Chromosom 7. Und Gott will uns wieder ganz neu diesen Chromosom beleben. Und ich denke, dass Gott das macht. Wissenschaftler sind noch nicht dahinter gekommen. Aber der Heilige Geist bringt es fertig, dass unser Ohr geöffnet wird. Das innere Ohr. Und das innere Auge. Und der innere Mund. Und wenn der innere Mund geöffnet wird, das innere Ohr geöffnet wird, das innere Auge geöffnet wird, dann funktioniert auch das äußere Auge, das äußere Ohr und der äußere Mund. Dann fließt es und dann arbeitet Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns die Ohren, die Augen, den Mund öffnen möchtest, sodass wir Jesus aufnehmen können, denn in ihm wohnt die Gottheit leibhaftig. Die ganze Fülle der Gottheit ist drin enthalten. Herr, wir möchten schöpfen aus der Fülle Gottes heute Abend. Halleluja. Fülle uns mit deinem Wort. Vielleicht können wir jetzt noch einen Chorus singen. Und ich möchte einladen, wenn irgendjemand da ist heute Abend und du möchtest die Worte Gottes hören, dann öffne jetzt deine inneren Ohren. Vielleicht stopfst du deine Finger in deine Ohren, dass du nichts hörst von Menschen, auch nicht von Pastor Matutis und auch von Bruder und Schwester nicht. Aber du hörst auf Gott und dann fängst du an zu hören, was der Geist dir heute Abend sagt. Ganz anders vielleicht. Und dass du deine Augen zumachst und schließt und sagst, Herr, ich will jetzt niemanden sehen. Ich möchte mit niemandem was zu tun haben. Ich möchte mit dir zu tun haben, lebendiger Gott. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte dich berühren. Und dass Gott dir heute Abend begegnet. Du kannst heute Abend deine Ohren schließen, deinen Mund schließen, das kannst deine Augen schließen und du kannst jetzt nach innen hereinhören. Dein Unterbewusstsein, dein Inneres. Gott will hier begegnen. Und wenn Gott dir innerlich begegnet, in deinem Inneren, in deinem verborgenen Leben begegnet, kann sich dann auch in dem äußeren Leben entfalten. Dann öffnet er deinen Mund. Dann nimmt er diese feurigen Kohlen vom Altar und dann kannst du reden. Aber deine Worte sind anders. Sind brennende Worte, sind heiße Worte, sind wirkungsvolle Worte, sind starke Worte, sind Worte Gottes. Aus deinem Mund. Gott will seine Worte in deinen Mund legen. Halleluja. Dass du weißt zu reden. Dass du Mühlen Kraft geben kannst. Dass du Schwache aufrichtest. Dass du Traurige trösten kannst. Das rechte Wort im richtigen Augenblick an die richtigen Menschen. Halleluja. Aber zuerst einmal muss mit dir was passieren. Du musst das Buch gegessen haben. Du musst das Wort Gottes geschluckt haben. Und es muss wirken in deinem Gebein, wie Feuer. Wir haben gestern gehabt, das brennende Christen. Es hat keinen Wert. Evangelium ist eine Speise, die heiß gegessen werden muss. Die kann man nicht kalt essen. Die muss heiß, glühend sein, brennend sein. Seid brennend im Geist heute Abend. Das gilt auch heute Abend noch. Wir singen und dann beten wir weiter. Hör jetzt auf Gott.